Wahrscheinlich werden jetzt einige von euch ihre Augen verdrehen, zumindest ihre geistlichen Augen, die ich ja nicht sehen kann, wenn ich euch sage, dass es heute nochmal eine Weihnachtspredigt gibt. Ich selber wäre jetzt so einer, der die Augen verdreht, weil ich mir denke, mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag spätestens ist die ganze Geschichte vorbei. Aber Josef und Maria sind noch da. Die Lichter um Josef und Maria sind auch noch da. Und vom Konzept her passt es uns einfach besser rein, wenn ich heute nicht die Fortsetzung mache vom Petrusbrief, die wird es am 12.01. geben, sondern es gibt nochmal eine kleine Weihnachtsbotschaft. Was wir an Weihnachten betonen wollen, als freie Gemeinden, als Christen, ist die eine Tatsache, es geht um das Kind. Um das Kind Jesus, Immanuel, Gott ist mit uns. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es ein holder Knabe war im lockigen Haar, wie wir so singen im Lied oder gesungen haben in der Stille Nacht. Da liegt wahrscheinlich viel zu viel menschliches Wunschdenken und viel zu viel Romantik drin. Da trifft es wahrscheinlich der Schweizer Dichter Kurt Marti besser mit seinem Weihnachtsgedicht. Jetzt schaue ich mal, ob das an die Wand kommt. Ja. Er schreibt alles klein, weil er ein Expressionist ist und irgendwas ausdrücken will. Nicht mit der Grammatik, sondern mit den Worten. Damals, also es war eine Tatsache, als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug und zwischen Marias Schenkeln runzlig rot das Kind lag. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, das ist ja derb, total unromantisch. Aber die Geburt von Jesus war genauso derb und genauso unromantisch wie Milliarden anderer Geburten, die bisher auf dieser Erde auch stattgefunden haben. Und die Babsi wird sich nicht jetzt freuen, irgendwann in der nächsten Zeit auf die romantische Geburt ihres Kindes, sondern sie freut sich auf ihr Kind. Und mit Jesus kam ein wahrer Mensch auf die Erde. Aber eben nicht so, dass sich irgendwann zwei Menschen geliebt haben, ein Mann und eine Frau, und daraus ist dieses Kind entstanden, sondern Jesus kommt direkt von Gott. Aber die Geburt an sich war ganz normal, ganz nüchtern, ganz unromantisch, wie jede andere Geburt auch. Und die Bibel berichtet es ja auch ganz nüchtern mit einem einzigen Satz. Ist zu weit die Strecke. In Lukas 2, Vers 7, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Ein Satz, was ist daran romantisch? Ich glaube, romantisch sind nur die Bilder, die wir uns machen, die wir angeschaut haben wieder an Weihnachten oder die Krippenspiele mit Ochs und Esel. Und in seinem zweiten Vers schreibt der Kurt Marti eine interessante Sache, die sich mit Lukas 2, Vers 7 ganz gut verbinden lässt. Er sagt, die Geburt von Jesus war ein Schrei von Gott, der alle Götterbilder zerspringen lässt. Verstehen wir, was er meint? Ich bin fast geneigt, hier die Predigt abzuschließen und euch mit dem Rätsel nach Hause zu entlassen. Was meint der Kurt Marti, wenn er sagt, die Geburt von Jesus war ein Schrei von Gott, der alle Götterbilder zerspringen lässt? Wir Menschen neigen dazu, dass wir uns ständig Bilder machen von Gott. Hier in der Gemeinde, wir malen keine Bilder von Gott, wir machen da keine Figuren, aber sie entstehen in unserem Kopf. Der Dichter Xenophanes, der griechische Dichter, der hat 500 vor Christus gelebt, der hat einmal Folgendes beobachtet. Er sagt, wenn ich mir die Äthiopier anschaue und ihre Götter, dann merke ich da Gemeinsamkeiten. Die Äthiopier haben eine dunkle Haut und siehe an, ihre Götter auch. Und krause Haare haben sie, die Äthiopier, und ihre Götter genauso. Und wenn ich mir dann die griechischen Götter anschaue, dann haben die griechischen Götter eine helle Hautfarbe und sie sehen so ähnlich aus wie die Griechen. Vielleicht sind sie ein bisschen stärker, ein bisschen größer. Und dann sagt der Xenophanes, wenn ich jetzt ein Pferd beauftragen könnte, mit ihrem Huf, mit seinem Hufen in den Sand ihren Gott zu malen, dann würde es wahrscheinlich ein riesiges Ross malen. Also, sagt der Xenophanes, sind unsere Götter nur Spiegelbilder von uns selber. Und das sagen heute auch viele Philosophen und Religionswissenschaftler. Gott ist nur ein Spiegelbild von uns selbst. Und doch dichtet der Kurt Martin und sagt, als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug. Das heißt, mit der Geburt von Jesus werden unsere menschlichen Vorstellungen und Bilder von Gott zerschlagen. Und ich möchte kurz mit euch anschauen, in welcher Weise. Weil Weihnachten gibt uns eine neue Sicht von Gott, die vorher so noch nicht da war. Und sie gebar ihren Sohn und den Erstgeborenen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Das Erste, was wir merken dabei, ist, Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern er kommt uns ganz nah. Er will in deine Nähe. In der Zeit der Aufklärung kam zum Beispiel der Gedanke auf von Gott als dem Uhrmacher. So wie ein Uhrmacher eine Uhr bastelt und schaut, dass jedes Rädchen stimmt und funktioniert, so hat Gott das Weltall gebastelt oder geschaffen. Und hat diesem Weltall Naturgesetze gegeben, hat die Uhr aufgezogen, das Weltall in Gang gebracht, sodass es gelaufen ist. Und dann, ja, zuerst die Uhr aufgezogen und dann hat sich der Uhrmacher zurückgezogen. Und jetzt kümmert er sich nicht mehr um diese Welt. Er ist fern von uns. Das ist ein Gottesbild, das viele prägt, auch ganz stark den Islam. Gott ist zu allmächtig, dass er sich noch um uns Menschen hier auf der Erde kümmern würde. Aber die Geburt Jesu zertrümmert dieses Gottesbild. Gott kommt mitten hinein in unsere Welt, weil wir ihm nicht egal sind. Er interessiert sich für jeden Menschen, er interessiert sich für jeden, der heute Morgen hier sitzt, mehr als du dir vorstellen kannst. Er hat in diesem Moment völliges Interesse an dir. Vielleicht hast du oft das Gefühl, als ob der Herr weit weg ist und als ob er sich nicht wirklich für dich interessiert. Aber diese Vorstellung von Gott entsteht nur in deinem Kopf. Aber sie entspricht nicht der Wahrheit. Die Wahrheit findest du in Bethlehem. Gott will zu dir. Und er kommt so weit herunter, dass wirklich jeder zu ihm kommen kann. Armselige Hirten genauso wie vielleicht ein Jahr später weise Männer aus dem Morgenland. Nach Bethlehem kann jeder kommen. Wäre Jesus in Jerusalem geboren in einem Palast, dann würden die Hirten dort schon gar nicht mehr hinkommen. Aber Jesus wurde nicht dort geboren, sondern in Bethlehem, auf freiem Feld sozusagen. Er möchte den Ärmsten, er möchte den Naivsten, er möchte den Gescheitesten, er möchte den Reichsten nahe sein, weil jeder braucht Jesus. Das ist das Erste. Das Zweite, er will in dein banales Leben. Er will in deine Banalität hinein. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Später lesen wir dann, als die Engel den Hirten erscheinen, da sagen sie, es ist euch ein Zeichen gegeben, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt. Zweimal werden diese Windeln erwähnt und du denkst dir wahrscheinlich, warum soll so eine Banalität ein Zeichen sein? Windeln gibt es heute zu zigtausenden. Diese Windeln gehören zu Gottes Programm und sie sind deswegen außerordentlich, weil sie normalerweise zu Gott nicht passen. Im 1. Timotheusbrief lesen wir in Kapitel 6, Gott ist umkleidet von einem unzugänglichen Licht. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Und jetzt wohnt Gott plötzlich in Windeln. Und es ist außerordentlich, weil es passt nicht zu Gott, in Windeln zu schlüpfen. Und deshalb sind diese Windeln ein Zeichen. Und wenn ich dieses Zeichen übertragen müsste auf uns, dann würde ich sagen, dieses Zeichen bedeutet, der ewige Herr, der kommt in deine Kleinigkeiten, in deine Banalitäten hinein. Und damit wird ein weiteres falsches Gottesbild zertrümmert. Wir haben nicht einen Gott, der sich nur um das Große kümmert, sondern wir haben einen Gott, der sich auch kümmert um die scheinbaren Banalitäten deines Lebens. Und was ist dein Leben anderes als banal? Ich habe mal gehört von einem Interview, ein junger Reporter sollte ein Ehepaar interviewen, wie sie das so auf die Reihe kriegen mit in ihrer Partnerschaft, mit der Aufgabenverteilung, mit der Gleichberechtigung. Und sofort ergreift die Frau das Kommando und sagt, ach ja, das war gar nicht so schwierig bei uns. Ich habe gesagt, weißt du, Willi, du hast den größeren Kopf, für die großen Dinge bist du zuständig, ich kümmere mich um die kleinen Dinge. Das ist eine wunderbare Aufteilung in der Ehe, oder? Kann man jedem empfehlen. Aber der Reporter war dann hartnäckig und er sagt, was sind denn die kleinen Dinge, für die Sie zuständig sind? Und sie sagt dann, na ja, klein ist, wohin wir in Urlaub fahren. Klein ist, wie wir unsere Wohnung einrichten. Klein ist, ob wir uns einen Fernseher anschaffen oder eine Waschmaschine. Ich sage immer, Willi, du bist zu was Größerem berufen. Klein ist, sagt sie dann weiter, wie wir unser Geld anlegen. Klein ist, wie viele Kinder wir bekommen. Schließlich muss ich sie ja erziehen. Klein ist, wohin wir sie in die Schule schicken. Klein ist, wen wir zu uns nach Hause einladen. Willi, das sind die Kleinigkeiten, um die ich mich kümmere. Du bist zu Größerem berufen. Und jetzt wird der Journalist noch neugieriger und fragt, ja, was sind denn dann die großen Dinge, für die ihr Mann zuständig ist? Und sie sagt, na ja, ob man in Griechenland noch weitere Finanzspritzen machen soll, ob die Chinesen, ob das richtig war, dass sie ja zum Mond geflogen sind, ob das gut ist, wenn ein Papst zurücktritt. Willi, sage ich immer, für die Weltprobleme bist du zuständig. Ach, sagt der Journalist, dann im Grunde möchten Sie mir sagen, dass Ihr Mann überhaupt nichts zu sagen hat, oder? Ich frage euch, ist Gott nur für die großen Dinge zuständig? Unser normales Leben, ob in Traunreuth oder in Waging oder in Tittmoning, besteht eben nicht in den großen Dingen, sondern vielmehr in den Banalitäten des Alltags. Und genau da will Gott hinein. Und die Frage, die viele Menschen haben, wenn man mit ihnen über den Glauben redet, vor kurzem auch ein Ehepaar, das sich bei mir hatte und die Gespräch wollten, die Frage, die große Frage war, ist euer Gott alltagstauglich? Ist unser Gott alltagstauglich? Kann ich den in eurem Alltag entdecken? Und Weihnachten gibt uns darauf eine Antwort. Jesus kommt in unsere Windeln hinein und Windeln sind Alltag. Das heißt dann auch, dass er dabei ist, wenn du wegen deiner banalen, in Anführungszeichen, banalen Mathe-Schulaufgabe schon tagelang nicht mehr schlafen kannst, weil du so aufgeregt bist. Und wenn du dann plötzlich erlebst, wie du in deiner stillen Zeit ein Wort von Gott liest und es dir ins Herz springt und dich dieses Wort von ihm durchträgt und dir Ruhe gibt, sodass du ganz gelassen in die Prüfung gehen kannst. Gott ist alltagstauglich. Das bedeutet auch, dass du beten darfst, wenn du deinen banalen Autoschlüssel irgendwo verlegt hast und ihn einfach nicht mehr finden kannst. Und wie oft haben wir schon Gebetserhörungen dieser Art erlebt, aber weil sie so banal sind, haben wir sie alle wieder vergessen. Das heißt auch, dass du beten darfst oder dass du mit Gott reden darfst über deinen Ehepartner, mit dem du vielleicht schon Jahre verheiratet bist, oder über deinen Partner oder über das Mädchen oder Jungen, in das du dich gerade verliebt hast. Er will, dass du mit ihm darüber redest und nicht nur mit ihm und mit ihr. Gott kümmert sich nicht nur um die großen Räder im Getriebe des Weltalls, sondern er kümmert sich auch um die kleinsten Räder im Getriebe deines Alltags, auch wenn es knirscht und auch wenn da viel Sand drin ist und wenn du sagst, da geht überhaupt nichts mehr vor lauter Sand. Aber da will Gott hinein. Er kennt sich aus mit Beziehungen, er kennt sich aus mit Finanzen, er kennt sich aus mit Windeln. Und genauso wie er sich an Weihnachten Windeln angezogen hat, genauso will er in deinen Alltag hinein. Die Frage ist, ist Jesus da drin? Zum Beispiel in deiner Küche, wenn du gerade was in deiner Pfanne brutzelst. Oder in deinem Zimmer, wo du gerade deine Hausaufgaben machst. Ist Gott da drin in der Toilette, wenn du dich gerade im Spiegel anschaust? Ist er drin in deiner Freundschaft, wenn du gerade frisch verliebt das Händchen deiner Freundin oder deines Freundes hältst? Ist er da drin? Oder ist er nur drin, wenn du in die Gemeinde gehst? Oder in den Hauskreis? Oder in irgendeine andere christliche Veranstaltung? Gott will in deine Windeln hinein. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann zerbricht ein Gottesbild. Nämlich das Gottesbild, dass sich Gott nur um die großen Dinge unseres Lebens kümmert. Nein, er will in das kleinste Detail deines Lebens. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Das Erste, Gott will ganz in deine Nähe, davon spricht Bethlehem. Das Zweite, Gott will in dein banales Leben, davon sprechen die Windeln. Und es gibt noch ein Drittes und das legt noch eins drauf, ist noch eine Steigerung. Gott will in deinen Schmutz. Und davon spricht der Stall. Gott macht sich schmutzig. Und das ist wieder ganz außerordentlich. Muslime sagen, Gott macht sich nicht schmutzig. Durch die Bank alle Religionen sagen eigentlich, Gott macht sich nicht schmutzig. Die Heilige Schrift sagt, Gott kommt in den Schmutz. Und Gott würde sagen, wenn wir heute so manche Stelle anschauen von den Bauern, die sind ja ziemlich geleckt, gell? Da denkt man, da könnte ich ja auch fast drin wohnen. Aber damals gab es noch kein Gesundheitsamt und keine Naturschützer. Bin überzeugt, dass dieser Stall, der war dreckig und staubig. Und Gott würde sagen, das passt auch so, denn wegen eurem Dreck schicke ich ja meinen Sohn zu euch. Ist ja ganz bewusst so geplant, dass er in deinen Dreck kommt. Jesus schreckt nicht zurück vor dem Dreck in einem Stall und er schreckt auch nicht zurück vor dem Dreck in deinem Leben. Er weiß um deinen Schmutz und das Eigenartige ist, es zieht Gott hinein in deinen Schmutz. Da ist für Gott eine Anziehungskraft, dass es ihn da hineinzieht, wo dein ärgster Schmutz ist. Aber nicht, um sich mit deinem Schmutz zu besudeln, um mit deinem Schmutz zu leben, sondern um ihn wegzulieben. Und so ein Stall ist ja nichts im Vergleich zu unserem Herzen. Dein Herz ist das größere Drecksloch. Markus 7, Vers 21, vielleicht magst du den Vers einblenden. Da sagt Jesus, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Stolz, Unvernunft. Und kannst du dir das ausdenken? Gott will da hinein. In dein Drecksloch. Verstehst du diesen Gott? Er ist unbegreiflich. Sowas kann sich doch kein Mensch ausdenken. Und sowas gibt es in keiner Religion. Jede Religion zielt darauf, dass du dein Herz selber reinmachst, damit du zu Gott kommen kannst. Der Pfarrer Wolfgang Nestvogel hat einmal berichtet von einer jungen Familie, von einem Papa, der Mama und ihrem Sohnemann, dem Erik, der noch kein Jahr alt war. An den Weihnachtstagen, in Weihnachtsferien sind sie unterwegs, um ihre Eltern zu besuchen. Sie machen eine längere Fahrt und dann gehen sie zwischendurch in ein Bistro, um sich dort ein bisschen zu erfrischen. Und in diesem Bistro ist in den Weihnachtstagen so gut wie nichts los. Doch plötzlich geht die Tür auf und es kommt so ein Landstreicher, ein Penner herein. Und er setzt sich ausgerechnet ihnen gegenüber an den Tisch. Und ausgerechnet diesen Landstreicher lächelt der kleine Erik dann aus seinem Kinderstuhl heraus an. Die Klamotten des Landstreichers waren nur Fetzen, völlig zerlumpt, speckig war er, ungepflegt, unrasiert. Er stinkt erbärmlich nach Alkohol und nach Urin. Wahrscheinlich hat er die Nacht über auch irgendwo in der Toilette übernachtet. Aber plötzlich lächelt der auch und zwinkert dem Erik zu. Und jetzt ist es um den kleinen Erik total geschehen, gell? Der ist nur noch auf den Penner fixiert. Und den Eltern wird das Ganze jetzt plötzlich ganz unangenehm. Der Vater macht eine kleine Andeutung zu seiner Frau und er verschwindet schnell zur Kasse, denkt sich lieber schnell weg, bevor da noch mehr passiert. Und die Mutter will gleich hinterher und hebt den kleinen Erik aus ihrem Kinderstuhl und in dem Moment, wo sie ihn raushebt und gerade an dem Landstreicher vorbei will, da streckt dieser kleine Erik seine Hände zu dem Mann hin. Er will von ihm auf den Arm genommen werden. Und da hebt auch noch der Landstreicher seine Hände hoch. Da waren nicht nur die Fingernägel voller Dreck, sondern die ganzen Hände waren schwarz vor Dreck. Und er möchte diesen Jungen empfangen. Und er möchte ihn gern an seine Brust nehmen. Und was soll jetzt die Mutter machen? Und sie kann nicht anders. Völlig angewidert legt sie ihren Sohn in die dreckigen Arme des Mannes. Und der Erik, der lehnt sein Köpfchen glückselig auf die Brust von dem Mann und der umfasst ihn liebevoll mit seinen schmierigen und schwieligen Händen und drückt ihn ganz fest an sich. Und in dem Moment bemerkt die Frau, wie aus den geschlossenen Augen des Mannes plötzlich ein paar Tränen laufen. Nach ein paar Sekunden nur, für die Mutter war es eine Ewigkeit, nimmt dieser Mann den Erik wieder in seine Hände und gibt ihn der Mutter zurück und sagt, kümmern Sie sich gut um Ihr Baby. Und mit einem tiefen Seufzer sagt die Mutter, ja doch, und stürzt mit dem kleinen Erik zur Tür hinaus. Sie hat das alles aufgeschrieben im Zeugnis und später schreibt sie dann im Zeugnis, später habe ich mich geschämt dafür, wie ich mich darin benommen habe. Das, was diese Familie dort erlebt hat, war doch was ganz Banales, oder? Ganz was Alltägliches. Oder doch nicht? Ich glaube, zumindest die Mütter unter uns können die Tiefe von diesem Geschehen dort nachempfinden. Kannst du auch die Tiefe von Weihnachten, von der Geburt Jesu nachempfinden? Gott gibt seinen Sohn in unsere schmutzigen Hände. Er kommt in deinen Schmutz, Nicht, weil er mit deinem Schmutz leben will, sondern weil er ihn weglieben will. Und das müssen wir begreifen, auch wenn es wieder romantisch war an Weihnachten. Aber Weihnachten selber hat in erster Linie nichts zu tun mit Romantik, mit Kerzenlicht, mit Geschenken oder mit holder Knabe im lockigen Haar, sondern Weihnachten hat zu tun mit Dreck, und zwar mit deinem Dreck. Und dein Dreck, der stinkt. Der Dreck, mit dem du dich selber und mit dem du immer wieder andere besudelst. Und das Jesuskind will in diese dreckigen Arme hinein. Der Paulus hat in 1. Timotheus 1, Vers 15 die Substanz von Weihnachten ganz toll in einem Satz zusammengefasst. Er sagt, das Wort, ich würde fast einfügen, über Weihnachten ist glaubwürdig und aller Annahme wert, oder andere Übersetzung sagt, und verdient volles Vertrauen, dass nämlich Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das, was für Jesus mit der Krippe begann, das hat er am Kreuz vollendet. Dort starb er für deinen Schmutz, für deine Schuld. Und dein Schmutz, das sind ja nicht in erster Linie deine Verfehlungen gegen Gottes Gebote, sondern dein Schmutz ist in erster Linie dein egoistisches Leben, dass du immer dein eigenes Leben selber bestimmst, dass du selber deine Pläne machst, dass Gott nicht der Regisseur ist in deinem Leben. Das Wort ist glaubwürdig und verdient volles Vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Wenn du das auch von dir so sagen kannst, dann wünsche ich dir nochmal frohe Weihnachten. Ich bin gedrängt zu sagen, wenn jemand Ostern, wenn jemand Karfreitag, wenn jemand den Tod von Jesus am Kreuz nicht annehmen will, dann soll er bitteschön auch nicht Weihnachten feiern. Weil es gehört zusammen. Jesus geht weiter ans Kreuz, beladen mit deinem Schmutz. Und er starb für dich, um dich vor deinem Tod zu bewahren. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, sagt 2. Korinther. Ein Gott, der für uns zur Sünde wird, da wird ein weiteres Gottesbild zerschlagen. Das gibt's nirgendwo. Am nächsten kommt da vielleicht noch diese Legende hin von dem hinduistischen Gott Shiva. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Shiva ist ja ein Teil der Dreieinigkeit Gottes oder der drei großen Gottheiten des Hinduismus. Und bei Legenden weiß man nie so genau, wo sie herkommen. Vielleicht ist da schon ein bisschen ein christlicher Einfluss mit dabei. Aber in dieser Legende wird gesagt, dass der Shiva, einer dieser drei Hauptgottheiten, dabei war, als das Weltall entstanden ist. Und dieser Shiva wird manchmal dargestellt mit dicken Hamsterbacken und mit einem fetten Kropf. Ein Hamster, der hat ja in seinem Backen Nahrung drin, die er da aufbewahrt, deponiert für schwere Zeiten. Aber warum hat der Shiva das? Und die Inder erzählen jetzt folgenden Mythos. Ganz am Anfang war das ganze Weltall flüssig. Und um diese Weltenbrühe herum, da sitzen jetzt die ganzen Götter mit ihren Rührstäben und rühren in dieser Weltensuppe. So wie die Frau früher Milch gerührt hat, damit da endlich formbare Masse draus wird, damit da Butter draus wird. Und die rühren jetzt die Weltenbrühe, um sie irgendwie zu einer formbaren Materie zu machen. Und der Shiva, dieser Gott, der sitzt dabei und er entdeckt, während des Rührens entsteht dort in dieser Masse ein Gift. Ein Gift, das später die ganze Welt und alle Menschen zerstören wird. Und plötzlich packt diesen Shiva das Erbarmen, er wirft sich auf den Bauch, robbt zu dieser Weltenbrühe und saugt dann das Gift heraus. Aber er schluckt es nicht hinunter, sondern er legt sozusagen eine Deponie an in seinen Backen und in seinen Kropf, weil wenn er es hinunterschlucken würde, würde er selber sterben. Und das will er nicht. Wie anders ist unser Gott? er schluckt das Gift hinunter. Siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes der Täufer, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Oder Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Jesus hat das Gift der Sünde nicht irgendwo deponiert, sondern er hat es geschluckt. Oder so wie es der Martin Luther ja da oft so eine derbe Sprache, er sagt, Jesus Christus hat den Tod ausgesoffen. Und damit meint er, er hat unsere Sünde, unsere Schuld und alles, was unseren Tod eigentlich verursacht, ausgesoffen. Und der Anfang von diesem allem ist die Geburt Jesu. Weihnachten ist nichts für Romantiker. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Das heißt, Gott will in deine Nähe. Davon spricht Bethlehem. Der Zugang ist frei für jeden. Das zweite, Gott will in dein banales Leben. Davon sprechen die Windeln. Und er will in die Banalitäten deines Lebens hinein. Und das dritte, und das ist die Krönung, Gott will in deinen Schmutz. Und davon spricht schon andeutungsweise der Stall. Und er will nicht nur in deinen Schmutz, sondern er will deinen Schmutz. Nicht um sich zu beschmutzen, sondern um dich völlig zu reinigen. Bethlehem, die Windel, der Stall, das sind scheinbare Nebensachen in der Geschichte von Jesus, in der Weihnachtsgeschichte. Aber in Verbindung mit Jesus werden diese Nebensachen zur Hauptsache. Ich hoffe und bete, ich bin selber ein Weihnachtsmuffel, muss ich sagen, aber ich hoffe und bete, dass diese Gedanken, wir predigen ja gern über das Kreuz Jesus das ganze Jahr über, aber Weihnachten haben wir meistens so 3 Tage oder eine Woche reserviert. Aber es gehört beides zusammen. Und ich bete, dass uns der Gedanke von Weihnachten, dass Gott seinen Weg für uns frei macht, in dein banales Leben rein will, und dass er deinen Schmutz möchte, dass uns das bewegt, auch das ganze Jahr über. Amen.